Ja, mich beschäftigt noch das Umfrageergebnis, von dem wir gerade gehört haben, dass von 150 Schülern keiner so recht wusste, was an Pfingsten los ist. Und ich habe mir nur gedacht, dass da nicht einer sein Smartphone unter der Bank hatte und doch noch schnell nachgesehen hat, um an den Film zu kommen. Aber ich hatte ähnliche Gedanken für den Einstieg meiner Predigt, weil ich auch gemerkt habe, Ostern und Weihnachten, das wissen doch noch die meisten Menschen zu verbinden mit dem christlichen Inhalt. Und ich habe eben auch in dieser Woche mal den Suchbegriff Pfingsten eingegeben im Internet und möchte euch kurz sagen, folgende Themen rangieren da an erster Stelle, bevor die siebte oder achte Meldung dann wirklich um Glaubens- und ja, religiöse und Kirchenthemen ging. Also, ich habe eingegeben Pfingsten und es kamen die Schulferien an erster Stelle. An zweiter Stelle ADAC-Stauprognosen, die Wetterberichte, an vierter Stelle, das habe ich jetzt gestrichen, die große Frage, ob die Bahn dann immer noch streiken wird. Dann kamen Last-Minute-Reiseangebote wie abindenurlaub.de und schließlich Veranstaltungen über die Feiertage, zum Beispiel das Samba-Festival in Berlin. Und spontan habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man auch als Predigttext eine Frage stellen. Pfingsten wegfahren oder Pfingsten erfahren? Das ist natürlich humorvoll gemeint und es ist gar kein Widerspruch, die Zeit zu nutzen, um in Urlaub zu fahren. Auch wir als Familie waren die letzten 2 Jahre immer in den Pfingstferien in Urlaub, weil es da einfach auch verschiedene wirtschaftliche und zeitliche Gründe gab. Also es ist ein bisschen Spaß dabei. Aber trotzdem, die Pfingstfeiertage werden doch stark mit Reisen und mit Freizeitmöglichkeiten in Verbindung gebracht. Jedenfalls ist schön, dass ihr da seid, dass ihr heute nicht weggefahren seid, sondern wir hier zusammen Gottesdienst und das Pfingstfest feiern. In der Einleitung ist schon viel klar geworden von Pfingsten und da gäbe es viele Bibelstellen, da gäbe es viele Aspekte vom Pfingstfest und ich habe mich beschränkt auf einen Aspekt, was denn der Heilige Geist wirkt, und zwar den Aspekt der Freiheit. Was hat es denn mit der Freiheit auf sich, die Gottes Geist wirkt? Wovon will uns der Geist denn befreien und wozu oder wofür? Gibt es auch viele Bibelstellen. Als Hauptpredigttext habe ich ausgewählt 2. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Und ich werde dann noch ein paar andere Verse hinzuziehen, weil Paulus eben nicht nur an die Korinther geschrieben hat, sondern er hat teilweise gleiche Inhalte auch an die Römer, an die Epheser und Galater geschrieben. Den Predigttext habt ihr jetzt hier angeschlagen, verbunden mit 4 Kernaussagen unten, die dann nachher relevant werden, dass ihr mir folgen könnt. Ich lese es nach der Guten Nachricht-Übersetzung. Der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich glaube, dieser Satz, der ist uns allen geläufig, auch in Liedern, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Bild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Wer schreibt da an wen und warum? Es schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Die hat er auf seiner zweiten Missionsreise ungefähr 50, 52 nach Christus gegründet. Und er macht sich Sorgen, er will die Geschwister dort wieder zur Standhaftigkeit im Glauben bewegen. Denn viele orientierten sich mittlerweile voll an den Kulten ihrer Umgebung und machten zeitweise kaum Unterschied zur Gesellschaft. Die allergrößte Sorge bereitete Paulus, dass dort Irrlehrer in der Gemeinde waren, die ziemlichen Schaden angerichtet hatten, weil sie Gottes Wahrheit vertreten und die Leute ganz durcheinander gemacht haben. Sie lehrten nämlich den Geist des alten Bundes und leugneten die Erlösung und die Rettung durch Jesus Christus. Gesetzlichkeit. Paulus stellt dem die Freiheit gegenüber als zentrales Element der neutestamentlichen Auffassung des neuen Bundes Gottes, seit er Jesus in diese Welt zu unserer Erlösung geschickt hat. Und unser Predigttext beschreibt, dass sich die Korinther und auch wir heute umgestalten lassen sollen. Das lesen wir im 18. Vers. Es geht dabei um eine Verwandlung, in der wir Jesus gleichgestaltet werden sollen in das Ebenbild Gottes. Ja, warum sollen wir denn umgestaltet werden? Sind wir nicht recht so? Ist es bei Gott so, wie in manchen Beziehungen, wo der eine zum anderen sagt, du musst erst 10 Kilo abnehmen, damit ich dich lieb habe, Bedingungen stellen? Nein, so ist es nicht. Gott nimmt uns an von der ersten Minute, so wie wir sind. Aber er will uns freimachen von Dingen, die nicht gut für uns sind. Im Vers 17 beschreibt Paulus, wie diese Umgestaltung geschehen kann oder soll. Nämlich, indem wir Jesus anschauen. Und das tun wir, wenn wir sein Wort lesen. Denn dieses Wort spricht. Wenn wir dann den Jesus kennenlernen, ihn begreifen lernen, schenkt der Heilige Geist uns den Durchblick, das Verstehen, das dann in unser Herz hineinfällt. Wir erkennen Jesus, wir erkennen die Wesensart des Vaters, die uns entwickeln und einfach Gottes Plan in uns entwickeln will. Ich selber erlebe diesen lebenslangen Umgestaltungsprozess manchmal als ganz schöne Spannung, mich Gott anzuvertrauen, auch loszulassen von Gewohnten, von Sicherheiten, wie ich halt so bin. Man möchte manchmal sagen, ich bin halt so, und auch in Diskussionen mit anderen merkt man, man kommt an Grenzen. Manchmal möchte ich auch zweigleisig fahren. Ich will beides. Ich möchte ganz so werden, wie Gott mich gestalten will, aber ich orientiere mich vielleicht unbewusst auch an Maßstäben von meiner Umgebung. Diese Umgestaltung in Gottes Bild, in das Ebenbild, in seine Wesensart, ist für mich ein echter Lernprozess und ich bin froh, dass ich den nicht alleine gehen muss. Wir alle müssen ihn nicht alleine gehen. Gott stellt uns Geschwister, Familie, Freunde zur Seite. Und Gott hat ja ganz besonders den Heiligen Geist betont, dass er in der Gemeinde seinen Platz hat. Es ist heute unser Geburtstag, wie wir schon gehört haben. Der Heilige Geist, zentrales Element unserer Gemeinde. Alleine würde ich mehr vielleicht den Werten des gesellschaftlichen Umfeldes und dem Zeitgeist nachgeben. Ich verfalle zum Beispiel leicht in Leistungsdenken und verliere dann ja, in meinen eigenen Anstrengungen den Blick, dass Gott mir die Kraft eigentlich schenken will, dass er meine Energie, mein Schutz und mein Friede sein will. Und da muss Gott mich immer wieder zurückholen. Jeder von euch hat da bestimmt seine Ecken und Kanten, wo ja, Gott arbeiten kann, wo er Befreiung braucht, um wirklich befreites Leben zu leben, ohne Druck und Zwang. Römer 12 fordert uns deswegen auf, stellt euch nicht der Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und ich habe in der Predigt jetzt einfach 4 Aspekte oder 4 Beispiele, 4 Themen für so eine Veränderung hier unten in dem Orange und möchte das beispielhaft mit euch durchgehen. Wie schenkt Gott denn Freiheit? Wovon macht er uns frei und wozu? Er macht uns frei von der Gesetzlichkeit zur Gnade, zur Freiheit. Er macht uns frei vom exklusiven Denken, dass der Geist nur für bestimmte, ganz besonders heilige Menschen ist und wir ihn vielleicht nicht brauchen oder nicht gut genug sind. Dass der Heilige Geist im Neuen Testament zur Erfahrung für alle Gläubigen wird. Der Heilige Geist macht uns frei von der Selbstsucht, vom Kreisen um uns herum selber, hin zur Liebe für die Nächsten. Und der Heilige Geist will uns freimachen von Ergebnisorientierung, die auf Perfektionismus aus ist, hin zu Lernprozessen, zur Unvollständigkeit. Zum Ersten, von der Gesetzlichkeit zur Gnade. Die Korinther wurden, vielleicht nicht alle und ständig, aber tendenziell von diesen Irrlehrern immer wieder aus diesem neuen Geist, aus diesem neuen Bund herückgeholt. Sie wurden wieder zunehmend selbstgerecht und dachten gesetzlich, hatten die Freiheit zum Teil wieder verloren, die Jesus ihnen ja geschenkt hat, die sie einst angenommen hatte bei der Gemeindegründung. Und diese alte gesetzliche Haltung, ja, sie bezog ihre Kraft, dass sie Gottes Ordnungen erfüllt, dass sie alles richtig macht, aus der menschlichen Willenskraft, dass man sich tugendhaft bemüht um Gerechtigkeit Und so, das wissen wir alle, kommt man unter Druck, unter Gesetzlichkeit. Wo aber der Geist des Herrn ist, sagt Paulus, da ist Freiheit. Weil Gott uns so sehr liebt, wirkt er in übernatürlicher Weise, dass sein Wille, dass seine Ordnung in unser Herz fällt. Das heißt nicht, dass es wie automatisch geht, wir müssen unseren Teil dazu beitragen und das macht uns oft Mühe, dieser Umgestaltungsprozess, aber eben nicht aus eigener Kraft. Galater 4 nennt die Gläubigen des Alten Bundes die Kinder der Knechtschaft und er vergleicht sie mit den Kindern der Freiheit des Neuen Bundes. Und der Heilige Geist bestätigt den Kindern des Neuen Bundes, er bestätigt uns, er gibt uns die Gewissheit, er macht unseren Blick frei dafür, dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben und getauft sind und unseren Weg gehen. Das ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Gott uns umgestaltet. Ich habe mich erinnert, dass wir ja manchmal sagen, bei einem Geburtstagsglückwunsch, bleib so wie du bist. Und das ist ja gut gemeint. Und ich denke, ja, Gott sieht die Anteile, er sieht die Charakterstärken und derjenige meint, das ist der gute Teil an dir und du bist super gut drauf, bleib so wie du bist. Aber ich habe schon manchmal gedacht, ich möchte gar nicht so bleiben, wie ich bin. Und das ist dieses Spannungsfeld, wo Gott, glaube ich, eine sehr differenzierte Sicht hat. Er nimmt uns an, er liebt uns, wir sind einzigartig, er geht den Weg mit uns, wir müssen nicht perfekt und vollkommen sein. Paulus braucht ja das Wort hier auch in einer passiven Form. Wir werden umgestaltet. Der eigentliche Handelnde, der ist und der bleibt Gott. Es heißt ja auch, das bewirkt der Herr durch seinen Geist und nicht wir durch unsere Anstrengung. Ja, und der zweite Punkt, ich denke, das ist auch so eine Irrlehre, dass nur wenige Auserwählte würdig sind, um mit Gott in Bezug zu kommen. Und ich habe gemerkt, dass wir manchmal auch in diese Lüge hineinkommen, dass wir uns unwürdig fühlen, dass wir vielleicht denken, ja, die anderen, die sind heiliger, die anderen, die leben ja enger mit Gott. Und der Vers 18 wird eingeleitet von Paulus, wir alle. Paulus ist überzeugt, dass alle Glieder diesen neuen Bund erleben können, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Unser Schöpfer will zu jedem von uns, zu uns Geschöpfen, diese persönliche, lebendige Beziehung knüpfen. Er streckt seine Hand aus nach uns. Wir alle, jedes Glied am Leib Christi, also die ganze Gemeinde, kann und soll diese Herrlichkeit erleben miteinander. Es ist die Kraft Gottes, die uns die Augen öffnet, ein Geist der Wahrheit, der uns leitet und so verwandelt, dass wir immer mehr Gott ähnlich werden. Nach meinem Erleben ist es so, dass diese Erfüllung vom Heiligen Geist nicht immer genau am Tauftag eintritt, sondern manchmal ist es zeitverzögert. Aber die Zusage Gottes gilt uns, dass wenn wir mit Wasser getauft sind, dass wir auch mit dem Geist getauft sind. Da haben viele Theologen lange gestritten, ob es Leute gibt, die getauft sind, aber den Heiligen Geist nicht haben. Und ich finde es so beruhigend, dass wir da nicht streiten und zanken müssen. Die Zusage mit der Taufe auf den Namen Jesu ist uns der Heilige Geist verheißen und er ist in unserem Leben, er liegt auf uns. Und bei manchen ist es so, dass sie direkt an der Taufe ein Erlebnis haben, dass sie das spüren dürfen. Bei manchen zeitverzögert. Der Zeitpunkt ist nicht das Wichtige. Wichtig ist, dass wir Gott darum bitten und ihn einladen und den Schritt tun. Das Dritte, wovon Gott uns befreit und wofür er uns befreit, das trifft ziemlich das, was wir in dem Lied gesungen haben, Create in me a clean heart. Herr, schaffe in mir ein reines Herz. Der Heilige Geist macht uns nämlich frei von dem übertriebenen Drehen um uns selber, von der Sorge, von der Angst, zu kurz zu kommen, uns vielleicht neben Götzen zu bilden. Oft geschieht auch das unbewusst und gar nicht aus böser Absicht, aber der Heilige Geist überführt uns. Er zeigt es uns, wenn wir die Prioritäten übertreiben oder falsch setzen. Aus unserem alten, natürlichen Denken heraus, aus unserem Unerlösten, kommen wir manchmal in Rivalitäten in Intrigen, Neid oder Süchte. In unserer alten Natur, da stecken Dinge, von denen wir einfach Befreiung brauchen. Wir brauchen Erlösung. Das sind manchmal auch Mächte des Teufels, gegen die wir nicht ankommen mit unseren eigenen Worten. Und da ist es so gut zu erleben, dass ein Wort Gottes wirklich die Macht hat, Großes zu tun. Der allmächtige Gott, wenn wir sein Wort proklamieren, deswegen ist es uns die letzten Jahre immer wieder wichtig geworden und wir haben angefangen, es wieder neu auch in den Blick zu bekommen, eine bibellesende und eine betende Gemeinde zu sein. Das ist auch wohl ein lebenslanger Prozess und ich denke, da steckt viel Vollmacht drin, frei zu werden von der Selbstsucht, hin befreit zur Liebe zum Nächsten, zum Dienen, das Thema unseres letzten Gottesdienstes, letzten Sonntag. Und ich denke, in die Richtung dürfen wir Gott einladen, dass er uns freisetzt von Hemmungen, von Blockaden, wo wir uns selber im Weg stehen, vielleicht vielmehr selber die Mitte sind, was uns dann den Blick versperrt. Ich finde es schön, dass im Epheser 5 auch nochmal die Anweisung von Paulus nach Ephesus geht. So ein praktischer Tipp, wie sie sich ermutigen können, in diese Umgestaltung hineinzugehen, mitzumachen. Dort heißt es, sie sollen sich eben nicht betrinken. Davon haben wir heute auch schon gehört, dass das ja auch ein Vorwurf war. Kam damals wohl öfter auch vor. Sondern sie sollen sich lieber vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und was mir besonders gefällt, es heißt dort, ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie sie der Geist euch eingibt. Singt und spielt dem Herrn von ganzem Herzen. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und auch das ist meine und ich denke unsere Erfahrung, dass es so gut tut, miteinander in diesen Umgestaltungsprozess zu gehen. Da gibt es Dinge, die sind persönlich, die sind auch intim, die sind vertrauenswürdig, aber voneinander zu wissen, dass das eigentlich unser Hauptprodukt ist. Es gibt ja diese Mottos oder diese Slogans von Audi zum Beispiel, Vorsprung durch Technik und jedes Unternehmen hat so seine Produkte und seine Werbung. Und ich denke mir, eigentlich ist ja unsere Kernaufgabe oder unser Hauptprodukt veränderte Leben, wenn man in Business-Sprache sprechen würde. Gott möchte uns verändern mit seinem Heiligen Geist, freimachen von Dingen, die zu sehr um uns drehen, von der Selbstsucht hin zur Liebe. Lasst uns da auch ermutigen, loben, danken. Wir haben gesungen, erzählt von der Größe Gottes, unseres Herrn. Ein Lied, das, glaube ich, in die richtige Richtung weist. Ja, der vierte Punkt, ich denke, das ist auch eine Sache vom Zeitgeist, vielleicht auch persönlichkeitsbedingt, dass wir oft hineingeraten, sehr ergebnisorientiert zu sein und dann vielleicht auch perfekt zu werden. Und Vers 18, da gebraucht Paulus den Spiegel als Bild. Und er illustriert damit, dass die Christen wie von einem Spiegel kontinuierlich, Schritt für Schritt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit einen Veränderungsprozess gehen dürfen. Diese Ebenbildlichkeit Christi, das ist natürlich das Ziel, aber wir sind oft weit davon entfernt. Wichtig ist, dass wir begonnen haben, dass die Richtung stimmt, nicht, dass wir fertig sind. Auch das bedeutet, Spannung auszuhalten. Spannung, die der Einzelne in sich drin spürt und erlebt, aber auch Spannung, die wir als Gemeinschaft erleben, weil wir fehlbar sind, weil wir unperfekt sind, weil wir als Lerngemeinschaft uns manchmal auch das Leben schwer machen. Das soll uns aber nicht frustrieren oder abbringen vom großen Ziel, sondern das darf uns große Hoffnung machen, denn Gott gibt uns schon die Anzahlung, er gibt uns den Vorgeschmack. In Vers 18 beschreibt Paulus das immer noch zunehmende Strahlen der Christen, das bis in die Ewigkeit dauert. Und dort wird einmal die Vollendung sein, wenn wir aus diesem Leben ausscheiden und bei Gott sind, dann werden wir die Fülle, dann werden wir die perfekte Herrlichkeit erleben. Im Moment sehen wir Schatten davon oder ja, Teile. Wir sehnen uns alle nach Freiheit. Freiheit, ein großes Wort. Ich habe auch da mal gegoogelt und überlegt, aber da habe ich gar nicht erst angefangen, Freiheit zu definieren. Die Bibel definiert allerdings die Freiheit nicht als grenzenlos, als unabhängige Selbstbestimmung des Menschen, der alles tut und lässt, was er will. Gott lädt uns heute am Pfingstfest ein, dass wir uns wieder ganz neu seinem Geist, dem Heiligen Geist, anvertrauen, unsere Lebenskraft von ihm erbitten, ihn einladen, dass er uns entzündet, dass er uns erfüllt. An diesen vier Beispielen, da gäbe es wahrscheinlich noch viele, viele mehr, ist es klar geworden, Gott macht uns frei von Dingen, aber nicht, dass wir vogelfrei, völlig orientierungslos uns in die nächste Abhängigkeit stürzen. Und ich denke, kein Mensch ist frei. Die Frage ist nur, von was ist man abhängig? Der einzige Geist, der nach biblischer Wahrheit wirklich frei macht, ist Gottes Heiliger Geist. Und mit Jesus bietet Gott uns an, so wie ein Reset-Knopf auf Null zu drücken, all das, was uns trennt, was uns wegzieht von Gott, zu erneuern, uns frei zu machen, und er vergibt uns ein Leben aus Gnade in Freiheit. Jesus versichert seinen Kindern in Johannes 14, wir hatten diesen Vers auch schon in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, an einem der Ostersonntage, der nachösterlichen Sonntage, dort in Johannes 14, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, und das ist die Einladung an euch, an uns, zum Ende der Predigt, wenn wir im Glauben mit Gott verbunden bleiben, werden wir die gleichen Taten vollbringen, die auch Jesus getan hat. Ja, wir werden noch größere Taten vollbringen, denn Jesus geht zum Vater. Ja, liebe Gemeinde, im 1. Korintherbrief 3, dem Brief, den Paulus vorher geschickt hat, der zweite ist ja eigentlich der vierte, es gab dann noch zwei dazwischen, die verschütt gegangen sind. In diesem ersten Brief, den er vorher geschrieben hatte, hat Paulus schon darauf hingewiesen. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ist uns das bewusst, dass der Geist in uns als Gemeinde wohnt, dass wir ein wertvoller Tempel sind? Wollen wir das vielleicht heute wieder ganz neu annehmen? Dass wir ein Ort sind für Verwandlungsprozesse, vom alten zum neuen Menschen, Ort von Veränderung, von Freisetzung für uns selber und für andere. Ich wünsche uns ein frohes Pfingstfest, ob wir nun wegfahren oder hier bleiben. Das ist jetzt, wie gesagt, aufgelöst, dass da niemand verurteilt ist. Alles ist gut. Wir können das ganze Jahr, wir sollen jeden Tag, auch dort, wo wir unterwegs sind, Gottes Geist erleben. Ja, frohe Pfingsten. Und wo Gottes Geist herrscht, da ist Freiheit. Nehmen wir das mit in unseren Alltag. Auch in dieser Zwischenzeit, wo manchmal zwei Seiten an uns ziehen, das Gute und das Böse. Zwischen Himmel und Erde. Mit dem folgenden Lied von Albert Frey können wir das ausdrücken. Wir können uns das zusingen, dass wir uns Gott, dem Vater, seinem Sohn Jesus und dem Heiligen Geist anvertrauen. Mitten in dieser Zwischenzeit, in unserem Alltag, da wo wir stehen. Amen.